Meine Damen und Herren, heute freue ich mich über Besuch, einen besonderen Besuch. Die große Schauspielerin Nicole Heesters gibt mir die Ehre. Herzlich willkommen.
Danke dir.
Wir haben uns auf das Du verständigt, wir kennen uns eine Weile. Liebe Nicole, die holländische Nationalmannschaft wird diesmal nicht bei der Fußball-WM 2018.
Katastrophe.
Das ist die Frage. Nimmt dich das mit?
Ich schaue ja gern Fußball.
Ja.
Und das nimmt mich natürlich mit, wenn ich meine holländischen Jungs da weinen sehe. Na klar nimmt mich das mit, aber gut, so ist halt die Regel.
Das heißt, du hast auch noch holländische...
Absolut, Gefühle.
Die sind noch da.
Ja, ja, ja. Ich habe auch ganz weit entfernte Verwandte.
Ja.
Tante Femi, en Joop, en Kees, Keesje. Also ganz
weit. Das klingt
weiter.
So schön.
Ja, es ist so holländisch.
Ja, es klingt so schön. Holland spielt eine große Rolle. Die Eltern lebten in Berlin, als Nicole Heesters zur Welt kam. Aber sie kam in Potsdam zur Welt. Und das wiederum, weil
es dort ein holländisches Viertel
gibt. Ein holländisches Viertel gibt. Was Friedrich Wilhelm I., für die es interessiert, der Soldatenkönig, gegründet und gebaut hat. Und,
ja, die so gut im Moor, im Morast, in der feuchten Erde bauen
kann. Richtig, es wurde ein Moor trockengelegt fürs holländische Viertel und es gab immer enge Beziehungen zwischen den Hohenzollern in Preußen und den Oranjern in Holland. Johannes Heesters ist in Holland geboren und zwar in derselben Stadt, in der auch Mondrian,
genau,
der berühmte
Mondrian, der
Künstler,
Maler,
der dann nach Amerika ging, geboren wurde. Hast du ein Verhältnis? Du hast eben gesagt, wenn die holländische Nationalmannschaft nicht zur WM fährt, dann leidest du.
Ja.
Hast du eine große Nähe zur holländischen Malerei, zu Holland auch als Kulturnation, was ja Friedrich Wilhelm I., Stichwort holländisches Viertel Potsdam, hatte?
Also sicher nicht in dem Maße. Aber natürlich, es sind erstens tolle Maler, natürlich sieht man sich die an, natürlich ist das Museum ist wunderbar. Da du schon Mondrian erwähntest, der gehört zu einer meiner liebsten Malern. Es ist die Vermeers, die dort hängen, das ist ein Traum, in diese Bilder kann man einsteigen und sich verlieren. Also das ist schon wunderbar, was da die Holländer zu Wege gebracht haben.
Wenn diese Jahreszeit beginnt, Nicole, wenn der Winter kommt und der Schnee zumindest theoretisch fallen könnte, wenn denn die klimatischen Voraussetzungen so gut wären. Denkst du dann an Bad Aussee?
Denke ich auch im Sommer. Denke ich auch im Frühling. Ich denke sehr oft an Bad Aussee. Es ist witzig, dass du das so schnell erwähnst. Bad Aussee weniger als Grundlsee. Wenn man sagt, gibt es eine Gegend, mit der du dich heimatlich verbunden fühlst, dann ist das der Grundlsee.
Ich frage das deshalb so früh im Gespräch, weil du in Bad Aussee den ersten Schnee deines Lebens gesehen hast. Das zumindest hast du an anderer Stelle mal erwähnt.
Bist gut unterrichtet, ja. Den ersten tiefen Schnee. Sind wir vom Bad Aussee, wir kamen von Prag. Sind wir in einem Lastwagen, Mama, meine Schwester und ich und Ome Ben. Ome Ben war ein guter Freund der Familie, den mein Vater aus Holland geholt hat, weil er so viel weg war. Und Ome Ben hat auf uns aufgepasst und hat Mama geholfen. Mhm. Und wir wurden nach Bad Aussee geschickt, weil Juppie dort ein kleines Häuschen gemietet hatte. Von Prag also nach Bad Aussee, wohnten im Hotel zur Post, das gibt es jetzt noch. Und in der Früh war die Welt weiß und hatte hohe weiße Wände. Die waren teilweise höher als ich. Und da sind wir einen ganz langen Weg nach Grundlsee gegangen. Es war eisig kalt, wir hatten keinen Schlitten. Wir sind Schritt für Schritt durch den knirschenden See Richtung Grundlsee gegangen. Das war ein unvergesslicher Eindruck. Nicht nur, weil es kalt war, es war so schön, dass ich jetzt noch die Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke. Das war mein erster Schnee. Sehr richtig, Hubertus.
Wie riecht Heimat? Wie riecht der Grundlsee, der vielleicht für all jene, die mit dem steirischen Salzkammergut, so heißt es dort, nicht vertraut sind, das ist ein kurzer, relativ kurzer Fußmarsch vom Aussee.
6 Kilometer, das war mein Schulweg, Entschuldigung.
Ja,
also der ist nicht so kurz. Also, mit Kinderfüßchen ist das schon ein recht langer Weg.
Ja, weit.
Ja, ja. Also,
aber wie riecht
er? Wie riecht er?
Ja, wie?
Unvorbereitet fällt mir sofort ein Geruch ein und das sind die Narzissen. Es gibt dort Wiesen, die sind im Frühjahr mit Narzissen übersät und diesen Geruch, den habe ich mitgenommen. Mhm. Es riecht nach Narzissen, nach Frühling. Mhm. Und Frühling riecht frisch, klar, wunderbar.
Du hast gerade erwähnt, ihr kamt aus Prag. Dort hat dein Vater, Jopi hieß das, die Fledermaus,
gedreht und jeden Abend die lustige Witwe gespielt. Der hat schwer gearbeitet. Wir wohnten im Hotel Alkron, hatten dort zwei Zimmerchen. Und meine Schwester und ich, und dort haben wir auch Weihnachten gefeiert und dort haben wir gelebt, in diesem Hotel Alkron.
Und die Mutter war wahrscheinlich bestrebt, Mama war bestrebt, dass du nicht auffällst auf den Fluren des Hotels.
Überhaupt, ja, dass wir alle nicht auffallen, weil das war unbeliebt zu Recht, dass man da Deutsch sprach. Also sprachen wir Holländisch, Französisch und natürlich war ich mehr aufs Deutsche konzentriert und mir wurde dann immer der Mund zugehalten, wenn ich beim Portier guten Abend oder guten Morgen gesagt hatte. Das, also Mama war darauf bedacht, dass wir da nicht auffallen.
Ja. Du sagtest gerade, ihr habt zwei kleine Zimmerchen in diesem Hotel gehabt. Wart ihr privilegiert?
Ich war 6 Jahre alt. Ich kann mich nicht privilegiert. Es ging, ich war glücklich.
Ja.
Und das ist privilegiert, würde ich sagen. Und wir wohnten in diesem Hotel. Es war ein sehr schönes Hotel. Ist es jetzt übrigens noch immer. Also wir waren sicher privilegiert, aber das empfindet man als Kind nicht. Ich musste dort in die Schule gehen. Ich habe in Prag Schreiben und Lesen gelernt bei Mutter Milada. Mutter Milada war eine entzückende Ursulinenschwester, die mir Lesen und Schreiben beibrachte. Und sie sprach nicht sehr gut Deutsch. Die sagte immer das Blümchen, das Büpchen. Und das so habe ich eine Zeit lang dann auch gesprochen. Bereitete etwas Kopfzerbrechen meinen Eltern, weil einmal holländischer Akzent, einmal nun das Blümchen und das Büpchen. Aber das hat sich dann alles eingerenkt. Meine Schwester ging dort auf die Akademie und spielte Klavier. Wir lebten dort fast 1,5 Jahre. Also es ist eine lange Zeit.
Du sagtest gerade, dass du dort das erste Mal in die Schule gegangen bist. Mhm. An anderer Stelle hast du erwähnt, dass du eigentlich Bad Aussee, den Kindergarten in Bad Aussee, mit deinem ersten Schulbesuch verbindest, also Schulbesuch sozusagen im Kindergarten.
Es ist verwirrend.
Ja.
Ich bin in Prag, habe ich Schreiben und Lesen privat bei Mutter Miller da gelernt.
Ja.
Wie wir dann nach Grundlsee kamen, durften wir nicht in die Schule. Also ich nicht und meine Schwester und ich durften nicht in die Schule, weil wir Ausländer waren. Und so standen wir da auf diesen wunderbaren Wiesen und blieben dumm, wie man so sagt. Und da hatten Jopi und Mama gesagt, was machen wir mit dem Kind, das muss beschäftigt werden. Ich konnte zwar bei den Bauern wunderbar heuen und den Stall sauber machen, es war die herrlichste Zeit. Und dann haben sie mich in den Kindergarten geschickt. Da war ich zwar das älteste Kind, aber ich konnte ein bisschen aufpassen. Ich habe zwar den Rhythmus der kleinen Kinder, ich musste mich auch um 12 Uhr dann hinlegen, habe ein Kindergartenleben geführt, obwohl ich schon weit drüber hinweg war. Und irgendwann bekamen wir dann die Erlaubnis, in die Schule zu gehen. Meine Schwester und ich in die gleiche Klasse, obwohl meine Schwester hinten schon über Luther sprach und ich vorne auf einer kleinen Tafel mit einem Griffel das ABC aufschrieb. Das ist meine große, gute Schulbildung, die ich da bekommen habe.
Ich habe mich im Vorfeld des Gespräches gefragt, wie mag man den Nachnamen deiner Mutter, die mit Vornamen Luisa hieß, richtig korrekt aussprechen? Buchstabieren tut man es G-H-I-J.
Y.
Ah, G-H-Y-S.
Y-S.
G-H-Y-S.
Und das ist ein belgischer Name, frag mich. Geis. Wiske Geis.
Und in Vorbereitung auf das Gespräch merkte ich, dass die Geis, wie man über Schauspielern sagt, die Geis.
Die Geis, ja.
Die Geis. Sie war ein Star, als sie deinen Vater kennenlernte.
Sie war,
und er war der Unbekannte.
Er war der Unbekannte, Mama. Gastierte, das waren wirklich andere Zeiten, Herrgott. Mama war Schönheitskönigin in Belgien.
Ja.
Sie bekam mit 16, 17 Jahren, war sie die Schönheitskönigin. Und hatte von Kind an eine wunderbare Stimme, wurde bei Frau Verhoeven, dass mir dieser Name jetzt einfällt, ausgebildet, stimmlich ausgebildet. Und sie wurde engagiert und sie sang Opern, meine kleine Mama. Hatte eine wunderbare Stimme und wurde nach Holland zu Gastspielen engagiert.
Immerhin, sie gastierte bereits im Ausland.
Eben. Und dort stand sie auf der Bühne und sang also leise, ganz leise, klingt's durch den Raum.
Und das hörte Jopi?
Nein, Jopi war im Chor.
Ja gut, aber dann hörte er es ja. Wenn man
er sah sie und hörte sie.
Er sah sie. Aber es war von ihrer Seite, glaube ich, nicht Liebe auf den ersten Blick, denn es bedurfte zweier Gastspiele, wenn ich das richtig gelesen habe.
Richtig? Nein, es war eine sehr strenge Mutter da, die Mama abgeholt hat, hingebracht hat und nach der Vorstellung sofort musste Mama wieder verschwinden. Das war Augenkontakt. So, sie sahen sich sofort. Sie ist mein Vater ist meiner Mutter, glaube ich, sehr aufgefallen und umgekehrt auch. Nur sie konnten zusammen nicht kommen. Die Mutter war zu streng, das Wasser war zu tief. Und beim zweiten Gastspiel kamen sie sich näher und vor allem, das war der große glückliche Zufall, der erste Sänger wurde krank.
Wie, das ist immer ein Glück.
Das war in dem Fall ein ganz großes. Und Jopi ist eingesprungen. Ja. Und dadurch standen sie auf der Bühne, spielten ein Liebespaar und da konnte die Mutter eigentlich nicht mehr eingreifen. Und dann kam er nach Belgien gefahren und hat den Heiratsantrag gemacht. Und hat den Ring mitgebracht, den ich hier am Finger habe.
Den Ring, meine Damen und Herren, das können Sie jetzt nicht sehen, den Nicole Heesters am kleinen Finger ihrer rechten Hand.
Immer, den trage ich immer.
Trägt.
Das ist der Verlobungsring meiner Eltern. Mit dem fuhr er nach Belgien und bat um die Hand meiner Mutter. Und sehr ungern hat meine Großmutter Merke eingewilligt.
Ungern, weil...
Sie sagte immer, dieser Mann,
ja.
Dieser Mann. Und sie hat ja auch ein bisschen Recht behalten, denn meine Mutter hat bei mir, also nicht bei meiner Schwester, aber bei mir hat sie gesagt, also ich höre auf mit dem Beruf, Jopi soll es weitermachen. Ja. Denn das ging steil aufwärts und dann waren die schon in Wien und dann kam schon der Film und Jopi war so erfolgreich und Mama war zu Hause und hat gesagt, das macht Jopi. Ich bleibe bei den Kindern.
Das
eine kluge, liebe Frau.
Es ist guter Brauch bei meiner Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast, und ich freue mich enorm, Nicole Heesters ist heute bei mir zu Gast, drei Lieder, drei Songs, drei Musikstücke mitbringt. Und der erste Wunsch, den Nicole Heesters sich gewünscht hat, ist natürlich von ihrem Vater, ich werde jede Nacht von Ihnen träumen.
Leg es in meinen Händen, ließ ich sie jetzt nicht gehen. Außerdem möchte ich Ihnen vieles gestehen. Dauerte die Bekanntschaft auch nur sehr kurze Zeit, muss ich doch ehrlich sagen, es hat mich sehr gefreut. Ich werde jede Nacht von Ihnen Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich das Geständnis nicht versäumen. Mit Ihnen könnte ich glücklich sein.
Bekommst du Gänsehaut, wenn du deinen Vater hörst, oder ist es zu weit weg?
Sehnsucht.
Sehnsucht. Er hat... Hast du an anderer Stelle mal geäußert, er wurde von deiner wunderbaren Mutter am Boden gehalten.
Absolut.
Bedurfte es dessen?
Ich kann mich an Situationen erinnern, die also unbeschreiblich waren. Mein Vater wurde in einem Pulk von Frauen nach Hause begleitet. Es fuhren damals keine Straßenbahnen mehr, es war die Kriegszeit. Er ging nach der Vorstellung zu Fuß nach Hause, wurde abgefangen. Und meine Mutter stand am Fenster und wartete auf ihn und ich durfte einmal mit ihr warten, da war ich noch ganz klein. Bis dahin hatten wir Patiencen gelegt und dann hörten wir von Weitem schon Schreie und da hat mich Mama auf den Arm genommen. Komisch, dass ich das noch so genau weiß. Und standen wir am Fenster und dann sah ich hinten diesen Pulk von Frauen und Jopi in der Mitte. Und da hat sie noch gesagt, schau Nicolette, da kommt dein Vater.
Und ihr habt am Rosenplatz gewohnt, wenn ich richtig...
Ganz in der Nähe.
In der Nähe des Badestraße.
Rosen. Ja, sehr richtig. Also mein Vater war ein wirklicher, man sagt Star, er war ein unglaublich beliebter Künstler. Er wurde verehrt, die Leute lagen vor der Tür, es war schwer für meine Mutter. Und mein Vater, natürlich, wenn man das jeden Tag erlebt, diese Berge von Post, körbeweise, da war meine Mutter, die ihn auf dem Boden gehalten hat, weil das war nicht mehr ganz wahr, was sich da abspielte.
Aber gleichzeitig, so scheint es mir, war er doch für heutige Begriffe ein sehr moderner Mann. Er hat Staub gesaugt, er hat abgewaschen oder abgetrocknet.
Ja.
Er hat im Haushalt geholfen.
Ja.
Das machte ihm Spaß.
Nach dem Sonntagsessen musste Mama nach oben gehen mit uns und Jopi hat abgewaschen und hat die Küche opredweilt, also aufgewischt. Es war entzückend. Ganz entzückend war das. Und hat natürlich auch von uns verlangt, dass die Betten gemacht werden. Das ist auch ein bisschen holländisch, glaube ich.
War er ein gläubiger Mensch?
Sehr. Ja. Wir hatten in der Wohnung einen Altar aufgebaut.
Nein.
Ja. Jopi hatte in einem Zimmerchen einen Altar. Wollte ja Priester werden ursprünglich. Wir gingen in Berlin immer am Sonntag in die Kirche. Das hat ihn berührt. Er war gläubig. Es hat ihn getroffen. Er ist einmal, ich glaube, das war zu ihrem 50. Hochzeitstag, da habe ich meinen Eltern, haben meinen Eltern eine Reise nach Rom geschenkt. Und Jopi wollte dann im Vatikan in den Beichtstuhl und dachte, ich mache mal nach so langer Zeit eine gründliche Reinigung.
Ich verschwinde mal für 2 Stunden.
Ich verstehe. Ja, ich komme dann am Abend wieder.
Ja, ich komme.
Ja, ich unterhalte mich mal mit dem Pfarrer. Es war sehr lange, denn wie er rauskam aus dem Beichtstuhl, war das Portemonnaie aus der Tasche verschwunden.
Aber es war nicht der Pfarrer.
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war weg. Ja. Das hat ihn sehr verstört. Da hat er wirklich sehr gehadert und sagte, wie kann das in der Kirche passieren? Das weiß ich noch. Das wurde ein großes Drama und er war sehr irritiert, dass der liebe Gott das zugelassen hat. Ist ja auch ungünstig, wenn man in Rom ist, mit allen Papieren und allem. Und das ist weg und man steht da. Ist nicht angenehm. Also da war er etwas irritiert.
Ich frage auch nach seiner Gläubigkeit oder seiner Frömmigkeit, weil er ist mit dir Fahrrad gefahren. Das ist ja erstmal eine schöne Geste.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Und dann habt ihr immer gemeinsam gesungen, O Haupt
voll Blut und Wunden.
Ja. Das ist ein Lied des Kirchenmusikers Paul Gerhardt. Mhm. Also ein doch dramatischen Inhalt.
Ja, O Haupt voll Blut und Wunden.
Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Musikauswahl?
Na gut, das ist ein Lied, das man zu Ostern in der sehr, ich glaube, fast bei jeder Messe gesungen hat. Und das war uns in den Ohren. Das lag uns in den Ohren. Und das haben wir dann. Ich saß vorne auf der Stange und Jopi hinten und dann haben wir das zweistimmig gesungen. Der Text war nicht so gut, es ging dann in La 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 über, aber bis...
Relativ schnell, glaube ich, ging es in La 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 über.
Sehr, ich glaube, nach der ersten Zeile. Verrate mich nicht, bitte. Da ging es über, ja. Aber immerhin, das war die Melodie, die wir immer gesungen haben, die ja auch in der Matthäus-Passion drin ist. Also das war immer unser Lied. Bis ins hohe Alter haben wir das gesungen.
Der Vollständigkeit halber wollen wir nachtragen. Er wollte geistlicher werden, Jopi hieß das, aber es war auch mal der Gedanke, dass er Banker wurde.
So er war Banker.
Er war sogar Banker.
Und weil er in der Bank immer so viel gesungen hat und in den Pausen, in der Mittagszeit auf dem Tisch stand und die Leute unterhalten hat und Lieder gesungen hat, war dieser tolle Bankmann, das stell dir bitte jetzt vor, in dieser Zeit, der hat das gesehen und hat gesagt, Johann, das ist hier nichts für dich.
Nein.
Ich schicke dich in die Schauspielschule.
Der hat
ihm den Unterricht bezahlt.
Nein.
Ja, der hat sich das ein bisschen angeguckt und sagte, na, das ist nicht ein idealer Banker, ich schicke den mal lieber in die Schauspielschule.
Und blieben die beiden Männer dann noch befreundet?
Das weiß ich nicht.
Weil das wäre ja natürlich für
das
so einen Banker
eine gute Aktie.
Also eine tolle Aktie. Also ja.
Nein, das weiß
20%
ich nicht. Prozent
zurück. Nein.
Aber ein Bruder, das waren ja 4 Brüder, einer war im Zirkus, einer hat Trautjes, so kleine Kinderkleider verkauft. In Amsterdam durfte ich auch mal in dem Geschäft arbeiten. Jopi wurde Schauspieler und der vierte, Omenico, wurde Banker.
Wie alt bist du gewesen, Nicole? Nicole Heesters ist heute zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten und ich freue mich darüber sehr. Wie alt bist du gewesen, liebe Nicole, als du deinen Vater das erste Mal auf der Bühne hast sehen dürfen? Das Lied der Taube von John van Druten. Wie alt warst du?
Ich war 11. Ich war 11 Jahre. Jopi hat nie darauf bestanden, dass wir ihn angucken. Die haben uns ferngehalten. Die wussten wahrscheinlich, warum. Die dachten, es reicht, der Wirbel, den wir hier haben. Die müssen nicht auch noch unbedingt jetzt in Kontakt kommen mit dem Theater. Und haben uns ferngehalten. Du siehst, es hat nichts genützt. Und da habe ich ihn in Wien nicht in der Operette gesehen, sondern in der Josefstadt, in dem Sprechstück, Drei-Personen-Stück, das Lied der Taube. Da spielte er einen amerikanischen Soldaten.
Das war der Einstieg ins Charakterfach für ihn.
Wenn du willst, ja.
So wird es beschrieben von der Nachwelt. Die Kritiker schreiben das. Ich habe in alten Kritiken nachgeguckt. Und das ist ihm gelungen und war ein zweiter, so will es jedenfalls die Literatur, ein zweiter Abschnitt seiner Karriere.
Absolut, ja. Und es war immer seine Sehnsucht vor allem. Er hat ja so angefangen, er war ja Schauspieler am Anfang.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und heute, also es passt zum Thema, der Song heißt That Old Feeling. Er ist aus dem Jahr 1937. Er wurde auch mal von Ella Fitzgerald und von Frank Sinatra aufgenommen. Aber heute hören wir ihn von Rod Stewart.
I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my heart stood still. Once again, I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me.
Nicole Heesters ist zu Besuch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Du hast mal die Erkenntnis geäußert, ich war lange Kind, ich durfte lange Kind sein.
Ja.
Erzähl.
Jopi ist mit 108 Jahren gestorben. So lange war ich Kind. Ich wurde noch immer beaufsichtigt, in aller Liebe beobachtet, gemaßregelt. Ich war ein Kind, solange der Vater lebt. Und wir hatten ja einen recht guten Kontakt, auch wenn wir nicht in einer Stadt lebten. Aber es waren die Bande, waren da und wurden auch durch nichts unterbrochen. Und ich fühlte mich als Kind.
Darf ich das ganz persönlich fragen? Weil mir ist es so gegangen, als meine Mutter starb, war ich immerhin auch 55. Und als sie dann starb, habe ich in der Nacht gedacht, jetzt bist du vollweise. Was ja mit 55 ein ziemlich absurder Gedanke
Nein,
ist.
Nein, völlig richtig.
Ging es dir auch so ein bisschen?
Wieso ist das ein absurder Gedanke? Es stimmt ja. Mhm. Wie Jopi gestorben ist, dachte ich auch. Jetzt habe ich keine Mama mehr und jetzt habe ich keinen Vater mehr.
Der erste Tag im Leben, wo man
wo
keine
Eltern mehr hat. Wo ich
wirklich
alles machen kann, was ich will.
Wir kommen noch mal nach Bad Aussee, an den auch Grundlsee.
Immer wieder.
Wo du dich zu Hause gefühlt hast, wo du Heimat gespürt hast. Ihr habt euch dort aus Kochbüchern vorgelesen.
Weil ich noch nicht so gut lesen kannte, aber Mama hat mir mit Ome Ben, den ich ja bereits erwähnt habe, die saßen da und haben sich aus Kochbüchern vorgelesen und ihnen lief das Wasser im Mund zusammen und sie kamen ins Fabulisieren und sie haben gegessen und sie waren glücklich, obwohl es nur auf den Seiten stand, auf dem Papier stand. Da gab es nicht viel zu essen.
Auch in diesem ländlichen Gebiet nicht.
Aber erst recht, erst recht. Es gab Kartoffeln,
ja.
Es gab von den Wiesen das Grünzeug. Also wir haben den Löwenzahn gepflückt und die frischen Brennnesseln und den Huflattich und das war der Salat. Es gab im Herbst das Obst, aber da mussten wir den Bauern fragen. Und mein Vater, der dann den Bauern auch, der auf dem Feld gearbeitet hat, der bekam dann von der Frau Leutzel ein Stück Butter, hat ihm aber dann noch nachgerufen, alleine essen, nicht teilen. Also, und ich weiß, dass meine Mama, wenn es Brot gab, das wurde getoastet und in einen Koffer gelegt, damit man es dann aufweichen kann. Also da gab eben sehr wenig.
Und auch wenn Jopi Heesters zum Bauern kam,
hat er
keine Haltung angenommen. Es kam Jopi Heesters, ist ja nicht irgendjemand.
Ja, wir haben Bauern, obwohl wunderbar bei eben dieser Frau Leutzel, wie Jopi sich vorstellte und sagte, wir sind jetzt Nachbarn. Da war ich dabei, stand auf diesem Kamin ein so großes Bild von Jopi. Und Jopi dachte, naja, das ist ein gemarte Wiesen, also das ist ja wunderbar, hier ist ein Bild. Und die sagt auch, Jesus Maria, jo. Und es war ein reizendes Gespräch, aber auch die mussten sparen, auch die haben eben Kinder gehabt und ihre Leute und da floss es nicht. Aber es ging alles gut und es war, ja, wie gesagt, war eine der schönsten Zeiten.
Du kamst in dieser Zeit in Bad Aussee in Berührung mit einem Puppenspiel, von einem, der auszog, das Fürchten
zu lernen. Was du alles weißt.
Naja, man ist ein wenig vorbereitet. Und ein Mann, der etwas älter gewesen ist und damals noch kein Mann war, sondern ein etwas älterer Junge,
genau.
Der dort auch kriegsbedingt, glaube ich.
Die hatten einen Riesenbesitz.
Die Villa
Meran.
Ja.
Es war die große Familie Meran, die dort seit Jahren schon hausten und einen tollen alten Bauernhof dort hatten. Wir reden von Harnoncourt.
Nikolaus.
Ja.
Den berühmten
Dirigenten. Ja, Musiker, diesen prachtvollen. Ja, und der hatte Brüder, Pilli, und dann gab es noch eine Schwester, die Harnoncourts, die Merans. Und eben im Kindergarten spielte der für die Kinder ein Puppenspiel, also ein Marionettenspiel. Meine Schwester, größer wie ich, die führte eine Marionette. Wir sangen hinten ein Lied. Das durfte ich mitsingen. Ich durfte keine Puppe. Ich durfte es kaum anrühren. Ich war eben, gehörte zum Kindergarten. Ich durfte zugucken. Aber ich durfte schon hinter diesen Vorhang treten und sah zu, wie der Harnoncourt kleine Einsatzzeichen gab für das Lied. Melodie habe ich noch im Kopf. Und darf ich das schnell erzählen?
Ja.
Jahre später, hier in der Staatsoper in Hamburg, dirigierte Harnoncourt, ich weiß nicht mehr
was. Jahrzehnte später, nicht nur Jahre.
Hunderte habe ich das Gefühl. Also Jahrzehnte später, gute Jahrzehnte. Und danach war ein Empfang, auf dem ich auch geladen war. Und ich hatte eben diese Kindheitserinnerung und sah nun diesen Harnoncourt, der mich natürlich überhaupt nicht mehr kannte, ist doch klar. Und ich wollte doch so gerne darüber kurz sprechen. Es war das ein großer Empfang. Also stellte ich mich einfach hinter seinen Rücken und habe das Lied gesummt. Ein Satz. Da durfte ich manchmal mitsummen. Darum wusste ich das. Also, ich stand hinter seinem Rücken und habe das gesummt. Nur gesummt. Und ich spürte, wie beim zweiten Mal, ich habe nicht gleich aufgehört, ich war zäh, noch einmal gesummt, wie sich der Rücken von dem Harnoncourt streckte und wurde so unruhig, drehte sich um, schaute mir lang in die Augen und ich sagte, ich bin die Nicole Heesters. Aufschrei. Ja, er dachte, ich sei die Schwester, die Größere.
Ja.
Muss ich ihn erklären? Nein, ich habe keine Puppe von dir geführt. Ich durfte nur da-da-da-dam mitsingen. Er hat aber die Musik, das fand ich das Tolle, auf die Musik hatte reagiert, die er in diesem Wirbel nach diesen vielen Jahren leise hinter sich gehört hat, reagiert. Also das fand ich so beeindruckend. Das ist ein Musiker.
Nicole Hesters hat sich gewünscht, sie hat ja am Anfang gesagt, ich lache gern.
Na ja.
Hat sich gewünscht, weiterhin einen Song von Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight? Aber eine bestimmte Version.
Mhm.
Warum gerade die?
Wenn ich gerne lache, wirst du es, nachdem du das Lied gehört hast, wissen, warum.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear.
Elvis Presley in einer wunderbaren Version. Wir haben herzlich gelacht, meine Damen und Herren, wahrscheinlich Sie auch.
Ich höre mir das manchmal an.
Wenn es grau ist draußen.
Zum Beispiel, wenn es grau ist oder wenn ich gern lachen möchte. Ja. Das steckt mich jedes Mal so an, wenn er über diese Dame, die ja um ihr Leben singt.
Und
ihr Leben. Da war er nicht drauf vorbereitet, glaube ich. Das war bei einem Gastspiel.
Aber ich glaube, er hat die Karriere dieser Background-Sängerin damit zerrüttet. Er hat sie zerrüttet.
Ja, das ging das nicht gut nicht weiter, glaube ich.
Liebe Nicole, du warst so erstaunt, dass deine Eltern nie etwas dagegen hatten. Du warst ja doch auch behütet, dass du auf die Schauspielschule gehen wolltest nach Wien, aufs Max-Reinhardt-Seminar.
Ja.
Du musstest das nicht erkämpfen, durchsetzen.
Nein.
Nein?
Naja, also das ist ja nun mal wirklich ein toller Beruf. Und dass meine Eltern mir nicht im Weg stand, war, weil sie es wahrscheinlich gespürt haben, denn es war schwer aufzuhalten. Ich war on the road ungefähr mit 12, 13 Jahren, haben sie es schon bemerkt.
Gab es je einen Berufswunsch, der mal in Konkurrenz stand?
Natürlich. Ich war auf einer Klosterschule und es gab für mich nichts Schöneres, als Nonne zu werden. Das hat mich wirklich tief beeindruckt. Auch Straßenbahnschaffner war eine Zeit lang sehr, sehr wichtig für mich. Beides habe ich abgelegt. Ich bin Schauspielerin geworden.
Ja.
Da kann ich übrigens beides machen.
Ja.
Das ist das Schöne in dem Beruf.
Und du hast in deiner Karriere, ich habe einfach ein paar Namen mal niedergeschrieben, mit Menschen gearbeitet, die, ich will sagen, zum nationalen Kulturerbe gehören, dieses Berufs, mit Rudolf Steinböck, mit...
Dass du den Namen sagst, das
Willi
freut
Forst.
Mich. Wer spricht denn noch darüber? Das ist ja wirklich...
Mit Willi Forst, mit Attila Hörbiger, mit Jane Tilden.
Paula Wesseli.
Eine Paula Wesseli, die Ehefrau.
Vom Attila.
Vom Attila. Und wenn ich richtig informiert bin, die Mutter...
Ja, von dem Clan.
Von dem Clan, Christiane Hörbiger.
Liesel.
Liesel.
Nanni und
Marisa,
wie sie alle heißen. Ja.
Kam viel später, weil sie dich doch irgendwie im Auge behielt, deine Karriere, nochmal in deine Garderobe, Paula Wesseli. Und hat, es ging um Maria Stuart.
Ja, das war hier in Hamburg.
Ach, es war hier in Hamburg. Und dann hat sie...
Da kam sie zu mir in die Garderobe und sagte, ich war mitten in den Proben, Gobert führte Regie, Maria Stuart mit Ingrid André als Elisabeth, ich als Stuart. Und sie kam rein und sagte, Mausi, Schiller behält immer Recht, immer, auch was du versuchst, er behält immer Recht. Recht hat sie gehabt, natürlich. Du kannst versuchen, es aggressiv zu spielen, die Maria Stuart als Mörderin zu spielen, was man alles versucht, Wege hinzufinden, um die Figur aufzureißen, um ihr ein neues Licht zu geben. Schiller ist so stark in seiner Sprache, in seinem Wollen. Man muss das bedienen, was er beschrieben hat. Und dafür kam sie zu mir in die Garderobe. Du hast völlig recht. Hier wir waren eben zusammen in einem Ensemble. Da spricht sich das rum, gell?
Und du hast gerade Boy Gobert erwähnt, wo sich unsere Wege das erste Mal kreuzten. Boy Gobert hier, den Jüngeren muss man es ja wieder sagen, war lange sehr, sehr erfolgreich Intendant des Thalia-Theaters. Ja. Ihr habt euch oft gekracht, hast du einmal erzählt.
Ja.
Woran lag's?
Tja, wir waren oft verschiedener Meinung. Daran lag's, ja. Wir waren auch bis zum Schluss per Sie. Wir hatten einen recht guten Kontakt. Aber deswegen kann man ja trotzdem mal anderer Meinung sein. Und das führte oft zu Auseinandersetzungen. Ja. Und dann haben wir, nachdem ich hier 3 Jahre engagiert war, sagte dann auch mal Gobert, sollten wir uns nicht allmählich duzen? Das klingt ja fast hier ein bisschen gewollt. Ich sage, ja, machen wir. Naja, und in dem Moment war der Dialog vorbei. Wir konnten überhaupt nicht mehr miteinander reden. Wir hatten uns so auf dieses Sie eingeschworen und es war so selbstverständlich. Und da haben wir uns nach einem Monat wieder gesagt, so, wir sagen uns Sie und es geht wieder gut weiter. Also da waren wir einer Meinung, das war sehr gut. Aber in Berlin ging es dann auseinander, nachdem er dann so plötzlich und so traurig von der Welt geschieden ist, ärgert mich das, dass ich da keinen Versuch gemacht habe, es eigentlich wieder einzurenken. Wir sind eigentlich in einer Disharmonie auseinandergegangen. Mhm. Und ich habe doch sehr viel von ihm bekommen. Er hat unglaublich auf mich gesetzt und er hat mit mir wunderbare Arbeiten gemacht und ich bin durch ihn weitergekommen. Ach, das war schade, dass das so auseinanderging.
Aber du warst eine der absolut prägenden Schauspielerinnen seiner Ära. Johannes B. Kerner geht es genauso wie mir. Wir haben dich beide gesehen, also in unterschiedlichen Aufführungen. Ich habe Kerner damals noch nicht gekannt. Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn Goethe. Ich erinnere mich an Garcia Lorca bei Nada Albers Haus mit Maria Emo.
Stuart haben wir gerade erwähnt.
Es
war viel, es war sehr, sehr viel.
Garcia Lorca führt uns in die Gegenwart, denn du spielst es wieder oder hast es wieder gespielt, muss man präziser.
Ich habe es wieder gespielt und es wartet sogar wieder auf mich in Stuttgart. Aber ich weiß nicht, ob ich in 2 Jahren noch die Kraft, und vor allem, ich kann ja nicht mehr eine Mutter von 5 Kindern spielen, ich muss die Großmutter spielen. Aber der Regisseur Bieto, dieser wilde Spanier, der möchte das noch einmal in Stuttgart mit mir machen, was mich sehr freut, denn das war eine sehr aufregende und eine sehr verrückte Arbeit. Nur, da muss ich wirklich gucken, wie es mir geht.
Martin Held wird ja der Satz zugesprochen, alt werden will jeder, alt sein niemand.
Nun, ich bin alt. Und ich finde es, ich habe das große Glück, gesund zu sein, finde es wunderbar. Ich finde das schon eine Bereicherung. Ich könnte auf einiges verzichten, aber ich finde, dieses Alter, das ich momentan habe, das ist was Neues. Das lerne ich kennen, diesen Abschnitt. Und ich bin neugierig darauf. Was heißt neugierig? Ich bin ja schon mittendrin. Aber man kann neugierig darauf sein, denn es tut sich vieles im Alter.
Petula Clark, Anfang 80, die große englische Popsängerin und nicht nur Popsängerin, hat kürzlich im Interview mit der BBC gesagt, ach wissen Sie, ich bin eigentlich für alles offen, solange es Spaß macht.
Naja, das ist doch richtig.
Und das
kann man auch im Alter.
Führte sie dann weiter aus? Ja, sie sagte sogar, das Alter erzieht einen dazu, den Moment, sich in den Moment zu verlieben, den Moment zu genießen und nichts mehr zu verschieben. Freilich Plattitüden, aber man muss auch das, glaube ich, üben.
Ja, das Genießen wird zu groß im Alter. Die Dankbarkeit wird zu groß. Die Neuwahl, natürlich, ich kann ja ausrechnen oder ich weiß, sagen wir so, ich weiß, dass es nicht mehr allzu lang dauern kann. Also möchte man noch so viel wie möglich erleben, sehen, mitnehmen. Es gibt ja auch noch so vieles, was man nicht weiß. Ich komme mit dem Lesen überhaupt nicht mehr nach. Das ist ja schrecklich, was ich alles noch nicht weiß oder was ich alles inzwischen wieder vergessen habe. Das ist ja fürchterlich. Ich lese ja manche Bücher und denke plötzlich, diese Stelle, die kenne ich doch. Und dann kommt man drauf, man hat das Buch vor Jahren bereits einmal gelesen. Also es fängt eigentlich alles wieder von vorne an.
Bist du ein dankbarer Mensch oder überwiegt bei dir eher das Bedauern, dass bestimmte Dinge vorbei sind. Also ich erinnere daran, du hast den wunderbarsten Ehemann der Welt gehabt, den großartigen Pitt Fischer, Bühnenbildner, der von Theo Otto ausgebildet wurde und lange sein Assistent in Salzburg war und dann in Düsseldorf auch mal Ausstattungschef war am Schauspielhaus. Du hast wunderbare Kinder, du hast eine Karriere am Theater und im Film gemacht, die ohne Beispiel ist. Was überwiegt, die Dankbarkeit oder das Bedauern, dass so viel auch schon passiert ist?
Da kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, die Dankbarkeit. Hm. Denn ich habe es ja gehabt, ich habe es ja erlebt. Ich kann die Kinder noch sehen, ich weiß, was ich durchgemacht habe. Und dafür bin ich dankbar. Und was noch kommen wird, darauf bin ich neugierig. Gott gibt mir Gesundheit, damit dann kann man vieles, vieles erledigen und erfahren und noch unternehmen. Es ist die Dankbarkeit, die überwiegt.
Der dritte und letzte Song, oder besser gesagt hier Musikstück, das du dir gewünscht hast, ist von Erik Satie. Aha. Die Gymnopädie Nummer 1. Warum Erik Satie?
Weil ich ihn großartig finde.
Die Hesters atmen anders, denn Saskia Fischer, deine Tochter, hat erzählt, wenn sie Theater spielt und du kommst unangemeldet in die Vorstellung, dann hört sie an der Atmung, dass du drin bist.
Ach Gott, die Arme. Ich gehe nämlich immer unangemeldet, weil ich weiß, es ist so etwas belastet. Oder man wird anders, wenn man weiß, Mama ist drin oder meine Saskia ist drin. Hm.
Du hast in Köln mal die Phädra gespielt.
Jopi.
Und Jopi kam. Wie darf man sich das vorstellen? Weil der konnte ja schlecht inkognito ins Theater kommen.
Das geht, das war unmöglich. Er saß in der zweiten Reihe. Und er hörte damals schon ein bisschen schlecht. Und wir hatten so Codes, wir hatten so Zeichen, die wir also uns zugerufen oder zugehustet haben. Und ich spielte damals in der Phädra die Eunone und wurde sehr innig und leise. Und das war für meinen Vater zu leise. Und da hatten wir immer ausgemacht, wenn man zu leise wird auf der Bühne, hustet derjenige. Und also mein Vater hat einen ganz deutlichen Huster losgelassen, da wusste ich, ich musste lauter reden. Also wir hatten so, mein Vater und meine Mutter auch, oh Gott, das war so komisch, die haben sich laut zugerufen, er von der Bühne, kein Mensch hat das bemerkt, hat er laut hinaufgerufen, ja, und Mama zurück, ja. Das war so ein richtiger Dialog, den die hatten. Das klappt wunderbar. Das merkte kein Mensch. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist so. Das ist dann in dem Spielablauf, hat sich das so ergeben, dass dieses Ja, Ja hineinpasste. Ja, ja. Und Saskia spürt es bei mir am Atem. Ach Gott.
Hat sie gesagt.
Ja, ja, ich glaube es ihr.
Freust du dich über Preise? Du hast vor gar nicht langer Zeit in Düsseldorf den Louise Dumont Goldtopaz. Pass bekommen.
Ja, das ist
die älteste Auszeichnung auf deutschem Boden für
tolles Schmuckstück.
Ja.
ein tolles Schmuckstück. Ich sage es gleich allen, die jetzt bei mir einbrechen wollen, um sich das Schmuckstück zu holen. Es ist im Safe. Es ist nicht zu holen. Es liegt in der Bank im Safe. Ich werde das nie tragen, weil es ist so kostbar und so schön. Und es, nach meinem Ableben wird das auch wieder weitergereicht.
Mein Wesen ist für andere Menschen nicht immer angenehm. Zitat Ende, Nicole Hesters.
Was soll ich dazu sagen?
Ich hatte diesen Eindruck heute nicht.
Wie schön.
Aber wie kommst du zu so einer doch eher verdrießlichen Selbsteinschätzung?
Ja, verdrießlich ist es nicht. Es ist klar. Ich bin oft sehr deutlich und streng. Mhm. Ich meine es oft nicht so, aber es kommt so rüber. Das bemerke ich. Und das ist oft für die Mitmenschen nicht angenehm.
Du hast Klage geführt, dass du, wenn es um neue Fernsehfilme geht, du häufig auch nur die Strenge und Unnahbare angeboten bekommst.
Ja.
Daran könnte ja...
Das liegt darin, ja. Ja, ja, ja.
Du gehörst zu den wenigen Schauspielerinnen, die so klug waren und gesagt haben, ich möchte den Tatortkommissar, die Tatortkommissarin nicht ein Leben lang spielen, weil ich möchte von einer Rolle nicht erdrückt werden. Und habe ich mal nachgeschaut, du hast irrtümlich gesagt, dass ein Tatort im Giftschrank der ARD ist, nämlich der gelbe Unterrock,
ja.
Wo immerhin Leute mitgespielt haben wie Barbara Sukowa, Hermann Lause, Jörg Holm und vergessen. aber
so eine Bombenbesetzung.
Eine Bombenbesetzung. Wahnsinn. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, gibt es heute Schauspielerinnen oder Schauspieler, die den Tatort adeln und der Tatort adelt auch sie. Wahrscheinlich ist es so, dass heute man aber auch andere Kommissare zeigen kann, als du damals zeigen durftest.
Ich war die erste weibliche Kommissarin, ich war die Mutter von dem Ganzen. Das sind alles meine Kinder, die jetzt zuhauf über den Fernsehschirm flimmern. Also waren natürlich drei, wirkten unglaublich viel. Und wenn ich dann am nächsten Morgen meine Brötchen geholt habe, wurde ich mit dem Namen dieser Buchmüller angesprochen, Frau Buchmüller. Und da dachte ich, nein, 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 das reicht. Mhm. Ich habe drei gemacht und wie wir sehen, werde ich bis heute noch darauf angesprochen. Es hat gereicht und
es war genug. Hat Pitt Fischer, dein wunderbarer Ehemann, dir damals geraten, hör auf? Oder wie war
ja, das haben wir beide uns gedacht, ja. Du hast recht, das war ein wunderbarer Ehemann.
Und ihr habt nochmal geheiratet.
Wir haben nochmal geheiratet, ja.
Es war mir eine große Freude, heute Nicole Hesters hier zu Gast zu haben. Ein besonderer Moment und ja, vielen Dank für den Besuch.
Ich danke dir.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.